02 bis 16. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 02 bis 16. Der Rundensache am Dienstag, wie Raphael sagen würde. Ich bin Julius. Heute nicht dabei ist Raphael. Raffi geht's heute nicht so gut, der braucht mal eine Pause. Und da habe ich gesagt, komm, ruh dich aus. Ich übernehme das heute mal für diese Folge. Das bedeutet auch, ihr habt es wahrscheinlich ja schon gesehen, die Folge wird jetzt nicht endlos lang werden. Einfach weil ein Podcast alleine ohne Gäste aufnehmen oder ohne jetzt Raphael und einen quasi Partner, mit dem man das aufnehmen kann, ist es immer ein bisschen schwierig, weil man ja quasi nur einen Monolog hält. Ja. Als allererstes möchte ich kurz was sagen. Werbung in eigener Sache quasi. Seit 1. Dezember gibt es einen Adventskalender von unserem kleinen Podcast. Jeden Tag gibt es jetzt also bis zum 24. 5 bis 10 Minuten, in denen wir über ein Thema sprechen aus der Fußballwelt oder aus der Weihnachtswelt. Und ja, wenn ihr da Interesse dran habt, dann hört da gerne mal rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr uns Feedback dazu gebt und ja, wenn euch das Ganze gefällt. Genau. Kommen wir mal zum Sportlichen. Für meine Lieblingsvereine liegt ein aufregendes Wochenende in der Vergangenheit. Also Liverpool, ich damit vielleicht mal zuerst anfangen, hat gegen Manchester City und gegen Real Madrid gewonnen. Genau, gegen Real Madrid unter der Woche in der Champions League und jetzt am Wochenende, am Sonntag gegen Manchester City. Das, was Klopp nie gelungen ist, Real Madrid zu schlagen, ich sag mal, es war verdient. Man hat ein bisschen Glück, dass Mbappé den Elfmeter verschießt, auf der anderen Seite verschießt Salah auch ein. Ja, war aber vielleicht auch so ein bisschen erklärbar, bei Real Madrid lief es zurzeit nicht so gut und bei Liverpool läuft es überraschend gut oder ich finde auch mittlerweile erschreckend gut. Also ich weiß nicht, wo das Ganze noch hinführen soll. Ja, ähnlich bei Manchester City, die ja jetzt 6 Spiele in Folge verloren haben in der Premier League. Dazu kommt ein 3-3, was sie verspielt haben. Also wo sie eine 3-0-Führung verspielen gegen Rotterdam jetzt unter der Woche. Ja, die stecken richtig in der Krise. Dementsprechend war Liverpool auch haushoher Favorit. Dass die allerdings so an die Wand spielen, war, denke ich, nicht zu erwarten. Also man hat vielleicht schon gedacht, okay, ist ein großes Spiel. Manchester City wird sich da aufraffen. Das ist ja auch die Chance gewesen für sie, jetzt irgendwie den Turnaround zu schaffen, auf Liverpool zu verkürzen oder zumindest dran zu bleiben mit einem Unentschieden, mal zu zeigen, okay, wir sind noch nicht weg. Aber Liverpool muss sich, glaube ich, eigentlich nur vorwerfen lassen, dass sie nicht höher gewinnen. Ortega war sehr, sehr gut, aber du vergibst auch Chancen und lässt dann auch Manchester City quasi phasenweise immer mal ins Spiel kommen. De Bruyne mit der Anschlusschance oder so oder auch mal so Halbchancen, wo man sagt, ey, na, wenn du da das 1-1 frisst und am Ende spielst du 1-1 oder verlierst es sogar, dann ärgerst du dich, weil du viel, viel besser warst. So ist es nicht passiert. Salah hat wieder getroffen. Ich hoffe, dass es irgendwie zu Weihnachten die große Verkündung gibt, dass Salah, Alexander-Arnold und Van Dijk verlängern. Am liebsten jetzt in der aktuellen Form müsste man sagen, Salah und Van Dijk. Ich denke, man hat mit Conor Bradley einen Rechtsverteidiger, der auch aus der eigenen Jugend kommt, der gegen Real Madrid ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, gegen Kylian Mbappé. Und dann könnte man Trent ersetzen, so schade das auch ist, weil ich ihn sehr, sehr mag sportlich. Ja, aber wenn er quasi zu Real Madrid wechseln möchte, was okay ist, weil Carvajal ist langsam schon in einem höheren Alter und das ist quasi der einzige Schritt, den man so gehen könnte. Da spielt Jude Bellingham, sein Freund und so. Ja, ich könnte es verstehen, auch wenn es sehr schade ist, dass du zum Beispiel kein Geld für ihn bekommst. Aber es wäre ein klassischer Realtransfer und ich denke, auf der Position wäre Liverpool am besten ausgestattet. Rechter Flügel mit Salah. Klar, irgendwie musst du da auch mal für die Zukunft langsam jemanden hochziehen, der da in die Fußstapfen treten kann. Aber solange der Mann so performt, brauchst du niemanden anderen. Beziehungsweise kannst du noch dir ein bisschen Zeit lassen und suchen. Ja, und Van Dijk ist halt einfach ein Führungsspieler. Er ist einfach, natürlich bringt er die sportliche Leistung, aber auch einfach, glaube ich, als Mensch auf dem Platz sehr, sehr wichtig. Das, was Jordan Henderson über die Jahre war. Ja, deswegen würde ich lieber mit den beiden verlängern, wobei man halt auch nicht weiß, wie das mit den Finanzen aussieht, ne? Also das ist irgendwie schwierig. Ich hoffe, dass zumindest eine Verlängerung von wem auch immer zu Weihnachten kommt, quasi als Weihnachtsgeschenk. Ja, weil ab Januar dürfen die Spieler dann mit anderen Clubs auch verhandeln und ich glaube, das macht dann die Ausgangslage von Liverpool nicht einfacher, wenn dann Salah zum Beispiel sagen kann, Leute, schaut mal, aber Verein XY, die zahlen wir, würden wir so viel zahlen, warum macht ihr das nicht? Also jetzt hat man noch die Chance zu sagen, okay, das ist das Angebot zur Vertragsverlängerung. Und auch wenn Salah sich jetzt immer wieder äußert und quasi ja so Druck ausübt, indem er sagt, ich denke, das ist mein letztes Heimspiel gegen City gewesen, das ist meine letzte Saison, finde ich, signalisiert er auch dadurch irgendwie, dass er eigentlich gern bleiben möchte. Also, ne, dass er irgendwie sagt, ey, es liegt nicht in meiner Hand, ich liebe den Verein, ich liebe die Fans. Ja, also es wäre auf jeden Fall mega cool, wenn Salah bleibt. Und es wäre auch mega cool, wenn Liverpool diesen Lauf, den sie haben, der mir wirklich ein bisschen Angst macht, so lange wie möglich halten können. Also am besten bis ins neue Jahr mit rein. Ja, und also ich sag mal, wenn du jetzt bis ins neue Jahr kaum Punkte liegen lässt, vielleicht nichts verlierst oder so, dann stehst du unfassbar gut da. Ich denke, in der Champions League ist man jetzt spätestens nach dem Sieg gegen Real Madrid weiter. Also das war der schwerste Gegner aus dem Restprogramm. Das hast du gemeistert. Ich denke, da kann man vielleicht jetzt auch für die letzten Spiele ein bisschen schonen. Also natürlich mit einer guten Mannschaft spielen, aber auch mal eher wechseln, mal in Salah vielleicht nur eine Halbzeit spielen lassen oder mal erstmal von der Bank bringen oder irgendwas. Ja, das wäre cool. So, aber so richtig dran glauben, dass das jetzt so eine perfekte Saison wird, will ich noch nicht. Ja, ich glaube, das ist vielleicht aktuell so ein Lauf wie Leverkusen, den letztes Jahr hatte. Und mal sehen, wie lange der anhält, ne? Also wenn Liverpool jetzt mal doch ein Spiel verliert, ich meine, sie haben gegen Nottingham 1 verloren, aber angenommen, sie verlieren mal jetzt ein wichtiges Spiel gegen Arsenal, gegen Chelsea. Wer steht noch da oben mit? Arsenal, Chelsea, ja, gegen City haben sie jetzt erst gespielt. Aber so, dass man irgendwie sagt, jetzt ist da jemand wieder rangerückt oder so, das war ein Statement, das war ein Topspiel und das haben sie verloren. Da will ich erstmal sehen, wie sie es wegstecken. Ich hoffe natürlich gut, aber ja, aktuell ist es wahrscheinlich schöner, als man das so vielleicht denkt. Genau. Schöner Moment war auch, als Harvey Elliott wieder eingewechselt wurde. War jetzt wirklich sehr, sehr lange verletzt, hat sowieso viel Verletzungspech, ist ein unfassbares Talent. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Macht im Mittelfeld nochmal das ein bisschen heißer, das Ganze, weil du jetzt noch einen Spieler, der Anspruch, berechtigten Anspruch auf Spielzeit hat, zugewinnst. Also ich denke, da kann man sich nicht beschweren, dass er wieder da ist. Ist sehr, sehr schön und er bietet noch mehr Möglichkeiten, gerade über die Weihnachtszeit, wenn eben die vielen Wochen sind, die vielen Spiele sind in kürzester Zeit. Also um Weihnachten rum haben die ja quasi alle 48 Stunden ein Spiel. Da ist es gut, wenn du rotieren kannst ohne Qualitätsverlust. Ja, zu Manchester City, ja, die haben eine Krise, aber ich denke, wenn man so guckt, wie die in den letzten Jahren performt haben, dann war es so blöd, das klingt auch mal eine Frage der Zeit, bis das passiert, weil das gab es bei City nicht. Natürlich haben die mal ein Spiel verloren. Natürlich hatten die mal eine Phase, bei der man gedacht hat, boah, die quälen sich gerade durch, aber am Ende des Tages sind sie quasi trotzdem bis auf 2020 immer Meister geworden in den letzten 7 Jahren. Ja, und dann muss auch mal so erlaubt sein, dass man eine Schwächephase hat. Die Frage ist, wie ist die Reaktion darauf? Also langsam müsste sich die Mannschaft wieder hochziehen. Ich schaue jetzt mal nebenbei, gegen wen sie als nächstes spielen. Ich glaube, der nächste Premier League Spieltag ist schon jetzt am Mittwoch. Das bedeutet, sie haben nicht viel Zeit, aber was vielleicht auch gut ist, weil nicht viel Zeit, um nachzudenken. Da spielen sie gegen Nottingham. Ja gut, das ist auch nicht leicht, die sind Sechster. Ja, aber du spielst jetzt gegen Nottingham zu Hause, dann auswärts nach London zu Crystal Palace, die unten in der Tabelle stehen und dann gegen Manchester United. Das sind wirklich schwierige Spiele, das muss man sagen. Aber Manchester City hat die Qualität, jede Mannschaft zumindest in England zu schlagen oder zumindest jeder Mannschaft Paroli zu bieten. Ich schätze die Jungs auch so ein, dass sie das schaffen. Also wenn man sich anguckt, wie sie verloren haben, dann war das Liverpool-Spiel das einzige, in dem sie wirklich verdient verloren haben. Alle anderen haben sie dominiert, zumindest bis zum Rückstand. Tottenham zum Beispiel war auch, obwohl es 0-4 ausgeht, kein schlechtes Spiel. Aber sie haben halt einfach die Tore nicht gemacht, die Tottenham gemacht hat. Gegen Feyenoord ist, glaube ich, nach dem 3-1 der Kopf angegangen und dann lief halt nichts mehr. Ja, also ich bin gespannt und ich muss sagen, als Liverpool-Fan bin ich natürlich froh, dass sie sich diese Delle mal leistet. Wobei man auch sagen muss, 11 Punkte sind bei so einer langen Saison, obwohl es gut klingt, erstmal nichts. Lass Liverpool mal 2 Spiele in Folge verlieren, die City gewinnt, dann sind es 5, dann kommt das direkte Aufeinandertreffen. Wenn das City gewinnt, sind es nur noch 2 und so. Also das ist schnell weg. Und ja, aktuell haben wir ja sowieso viele Teams, die da in der Premier League oben mit rumspielen. Ich hoffe, Entschuldigung, dass mein Stuhl so knarzt. Ja, genau. Kommen wir zu meinem anderen Lieblingsverein. Zu meinem Jugendlieblingsverein, könnte man sagen. Kindheits- und Jugendlieblingsverein Erzgebirge Aue, die sich ja erst, die erst bekannt gegeben haben, ist Pavel Dortchev-Trainer. Oder langjähriger Trainer, natürlich mit Pausen und zwischen noch Sportdirektor-Funktion, zum Saisonende geht. Dann die Leistung brach aber immer weiter ein. Also du hast jetzt aus den letzten 12 Spielen 11 Punkte geholt oder irgendwie so. Also auf jeden Fall miserabel. Jetzt zu Hause 5-2 verloren am Wochenende und da war jetzt Schluss. Ich bin gespannt, wer kommt. Aue hat ja immer mal versucht, quasi einen jungen Trainer zu bringen. Mit einer neuen Philosophie, mit einer modernen Philosophie. Das hat eigentlich nie geklappt. Also mit Tedesco hat es geklappt, einen jungen Trainer zu bekommen, aber Tedesco hat ja quasi eigentlich nur defensiv gespielt. Aue stand hinten drin und hat immer eigentlich 90% der Spiele 1-0 durch einen Elfmeter von Nazarov gewonnen. Deswegen bin ich gespannt, wie das funktioniert, weil irgendwie wird es an der Zeit, dass Aue mal modernen Fußball spielt, den es unter Pavel Dortchev jetzt auch nicht gab. Er war meistens ausreichend, aber war eben nicht modern. Also ich habe das Gefühl, sportlich müsste das der nächste Schritt sein, aber ich weiß nicht, ob quasi der moderne Fußball ins Erzgebirge passt, wo dann doch vielleicht alles sehr traditionell und altbacken ist. Ja, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwierige Trainersuche. Ich weiß gar nicht, wer es aktuell macht. Will jetzt nicht wieder ans Handy gehen, damit nicht so eine Pause entsteht. Aber ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Auch der richtige Schritt, Pavel Dortchev war lange da, war dem Verein immer treu, ist immer wieder gekommen, wenn man ihn gebraucht hat. Ich denke, da sollte man ihm sehr, sehr dankbar sein. Aber ich glaube, rein aus sportlicher Sicht, das ist der richtige Schritt. Man hat das Glück, dass in der dritten Liga jeder jeden schlägt bislang und dass quasi sich noch nicht irgendwie eine Gruppe nach oben hin abgesetzt hat, dass man noch Kontakt zu den Aufstiegsplätzen hat. Ich meine, also Aue muss nicht unbedingt aufsteigen. Aue war jahrelang eigentlich ein Drittligateam, hatten dann eine sehr, sehr gute Phase in den frühen 2000ern und frühen 10er Jahren, in der sie halt zweite Liga gespielt haben. Aber ja, tendenziell will der Verein natürlich schon in Richtung zweite Liga schauen. Und da ist gut, dass der Kontakt nach oben noch nicht weg ist. Boah, die Frage ist nur, wer wird's? Also ich hoffe nicht, dass sie so einen alten Bekannten wiederholen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Dirk Schuster gerade frei wäre. Das ist ein Kandidat. Ja, er findet den Fußball jetzt auch nicht mehr neu im Erzgebirge. Genau. Wenn wir gerade bei Trainern sind, HSV ist ja auf Trainersuche. Ich weiß gar nicht, war das letzte Woche Montag schon bekannt, als wir die Folge aufgenommen haben. Jedenfalls kursieren ja viele, viele Namen. Der Name Bruno Labbadia war am heißesten gehandelt. Jetzt habe ich von einem Insider, also von einem Freund, der HSV-Fan ist, geschickt bekommen, dass Labbadia skeptisch betrachtet wird von einigen im Vorstand und von einigen, die da mitentscheiden können, weswegen das jetzt vielleicht doch nicht mehr der Top-Kandidat ist. Die Frage ist, wer wird's? Polzin hat jetzt erstmal gewonnen. HSV ist erstmals seit langer Zeit auf Platz 2, was in der zweiten Liga nichts aussagt, weil zwischen Platz 12 und 3 oder so liegen 3 Punkte. Dieser Stuhl, ich hoffe, der nervt nicht zu doll. Ich schaue kurz nach. Jetzt habe ich das Handy doch wieder in der Hand. Aber ja, also genau. HSV ist Zweiter mit 23 Punkten. Nürnberg ist mit 19 Punkten, also 4 Punkten weniger, Zwölfter. Der einzige Sprung ist dann, also man könnte sagen, zwischen Platz 2 und 4, zwischen Platz 2 und 12 sind 4 Punkte Unterschied und zwischen Platz 12 und 13 5. Dort ist also so ein Sprung in der Tabelle. Könnte man sagen, die ersten 12 spielen aktuell irgendwie um den Aufstieg mit. Wobei natürlich da auch nach sich zeigen wird, ne? Elversberg, Magdeburg, Karlsruhe, wie können die überhaupt in den Aufstiegskampf eingreifen, aber aktuell sieht es so aus. Und dann Fürth, Schalke, Braunschweig, Ulm und Münster sind so im Abstiegskampf. Regensburg tatsächlich nochmal ein bisschen schlechter mit nur 4 Punkten. Also bei denen läuft es auch gar nicht. Genau wie auf Schalke, die kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber eben keine Tore gemacht haben. Und dann 3-0 zu Hause gegen Kaiserslautern untergehen. Ja, also die zweite Liga ist wieder brutal. Und das, was mit Schalke passiert, ist auch brutal. Das tut mir sehr, sehr leid. Für Raffi vor allem. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie das da sportlich jetzt weitergehen soll. Also die brauchen jetzt irgendwie theoretisch eigentlich mal einen, der da anpackt. Aber ja, ich weiß nicht. Schalke ist irgendwie so, dann bringen die Unruhe rein durch unnötige Sachen. Das ist ein Verein, der kommt irgendwie seit Jahren nicht zur Ruhe. Und vielleicht müssen sie irgendwie jetzt erstmal ein paar Jahre zweite Liga spielen, so wie der HSV. Bei dem es ja auch noch nicht so ist, dass da Ruhe herrscht. Aber ich denke, mit Polzin, wenn man mit ihm weitermachen kann, wenn er die nötige Lizenz hat, das ist natürlich auch klar, dann sollte das vielleicht der Weg sein, dass man einfach sagt, okay, wir spielen jetzt so lange zweite Liga, bis niemand mehr uns als Topfavorit sieht. Wobei der HSV das jedes Jahr ist, aber man lacht jetzt schon und sagt, naja, es wird eh nichts beim HSV. Vielleicht wird es dieses Jahr was. Mal sehen. Also Tristan, mein HSV-Freund, sage ich mal, der hat gesagt, warum nicht mit Polzin weitermachen? Ich bin der gleichen Meinung. Also warum nicht? Ne? Wenn du keinen guten Kandidaten findest, dann lass ihn doch das erstmal machen, zumindest jetzt bis zur Winterpause oder so. Und wenn man feststellt, ey, der hat jetzt 5 seiner 6 Spiele gewonnen oder so, dann gib ihm doch erstmal Vertrag bis zum Saisonende. Und dann kann er sich da beweisen und dann kann man ja trotzdem auch weiterschauen. Ja, aber jetzt einen Trainer holen, der dann vielleicht sagt, ey, ich will nicht nur bis zum Saisonende, sondern ich will bis 2027 Vertrag. Den musst du dann aber zum Sommer wieder entlassen, weil es wieder nicht klappt. Alles schwierig. Ich finde sowieso immer krass, wie lang Trainerverträge gemacht werden, vor allem wenn sie in der Saison passieren. Ich meine, ich verstehe das aus Sicht der Trainer. Die wollen natürlich auch eine finanzielle Absicherung. Die wollen nicht sagen, okay, bis Sommer ist die Anstellung und dann muss ich erstmal wieder schauen, wo ich bleibe. Auf der anderen Seite sitzen ja auch irgendwie die Sportvereine am längeren Hebel, würde ich sagen, weil sie können immer noch sagen, wir wollen einen anderen Trainer, wenn man sich da nicht einigen kann. Und ich denke, häufiger wäre es die bessere Option, einfach zu sagen, wir machen erstmal bis zum Saisonende mit Option. Kann man ja auch quasi an einen Erfolg oder an eine Platzierung knüpfen. Also was weiß ich, mindestens Platz 3 beim HSV, mindestens Platz 5 beim HSV, je nachdem. Oder zum Beispiel bei Schalke jetzt, wenn man sagt, okay, wir wollen mindestens 40 Punkte erreichen, sowas. Ja, und dann kann man ja weitersprechen. Ne? Und dann sagen, falls das erfüllt wird, verlängert sich der Vertrag automatisch. Und ansonsten könnte man ja auch sprechen, wenn man sagt, Schalke holt jetzt 39 Punkte oder so, dann könnte man auch sagen, okay, so. Ja, also das ist vielleicht was im Trainergeschäft für mich seltsam ist. Ja. Was ist noch so passiert in der Fußballwelt? Es gab den Klassiker, ich finde dieses Wort ganz schlimm, ist einfach halt, also ich verstehe das Wort nicht, weil es ist jetzt nicht so, dass Bayern und Dortmund schon immer das Topspiel war. Ja, wenn man zurückgeht, früher war Köln ein Top-Team, Borussia Mönchengladbach war ein Top-Team. Das Duell hat sich in den letzten Jahren herausgebildet, ja, aber das ein Klassiker ist für mich ein Spiel, das quasi schon immer hohe Brisanz hat. Ja, es gab das Topspiel zwischen Dortmund und München. Dortmund bis zu diesem Tag ohne Punktverlust im eigenen Stadion. Spielten am Ende unentschieden, weil Musiala mal wieder mit dem Kopf trifft. Also der hat sich scheinbar wirklich da sehr fokussiert in der Vorbereitung auf Kopfballspiel. Trifft auf jeden Fall in letzter Zeit sehr oft. Ja, und auf Musiala ist da wirklich absolut Verlass, muss man sagen. Genau, und Dortmund lässt erstmals Punkte liegen zu Hause. Ich denke aber mit einem 1-1 gegen Bayern München, die dieses Jahr das stärkste Team in der Bundesliga sind, kann man leben. Also auch wenn es zu Hause ist, aber ich denke, das ist ein Ergebnis, damit kann man okay gehen. Für die Bayern geht es jetzt am Dienstag direkt weiter im DFB-Pokal gegen Bayern 04 Leverkusen. Allerdings fehlt Harry Kane. Der hat sich verletzt gegen Dortmund. Bayern hat sicherlich ein, zwei Alternativen. Jetzt am Wochenende kam Müller rein. Ich weiß nicht, was mit dem jungen Tell ist. Vielleicht kann man auch einen der Flügelspieler zentral ziehen. Musiala eins vor mit irgendwas Verkappten spielen dann. Ja, also bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, für Borussia Dortmund ist das Unentschieden okay. Sie sind jetzt Tabellenfünfter. Ein Punkt hinter Leipzig. Also ich denke, für Borussia Dortmund sollte der Anspruch die Champions League sein oder das Ziel. Da sind sie aktuell dran, vor allem wenn man sieht, wie Leipzig gerade spielt. 3 Punkte hinter Leverkusen auf Platz 3. Ja, ich denke, das ist für Dortmund ein Punkt in Ordnung. Man muss halt die Auswärtsschwäche in den Griff kriegen. Ja, aber so schlecht Dortmund auch phasenweise spielt, man muss ja irgendwie sagen, irgendwie läuft es. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Champions League guckt, da sind sie das viertbeste Team hinter Liverpool, Inter und Barca. Mit 12 Punkten auch schon quasi so gut wie weiter. Und ja, irgendwie mogelt sich Sahin so durch. Ich bin trotzdem gespannt, ob das quasi ein langfristiges Ergebnis wird. Also ich denke, vieles wird davon abhängen, welche Platzierung Dortmund am Saisonende jetzt hat. Aktuell, denke ich, ist Sahin ein bisschen gefestigt. Ja, aber ich finde, das wirkt erstmal nicht so, als würde da was Großes entstehen. Vielleicht braucht es auch nur seine Zeit, das weiß ich nicht. Das wird man sehen, aber ich glaube, man hätte vielleicht was Sicheres nehmen müssen und nicht Nuri Sahin, der wenig Erfahrung hat. Genau. Wenn wir nochmal in die Bundesliga schauen, es tut mir leid, ich habe mir so ein bisschen was vorbereitet, deswegen wirkt es wirklich wie so Punkte abarbeiten. Dann muss man natürlich auch langsam über RB Leipzig sprechen, die total auseinandergefallen sind. In den ersten 16 Minuten gegen Wolfsburg, da war jeder Schuss drin. Rose wackelt. Raffi ist auch der Meinung, dass es quasi Rose kurz vorm Aus steht. Du hast jetzt kein leichtes Programm. Du spielst noch gegen Frankfurt unter der Woche im Pokal. Dann okay, auswärts in Kiel, das musst du gewinnen. Dann Champions League gegen Aston Villa, bei dem alle wissen, wie schwierig das sein kann. Dann wieder Liga Frankfurt, Liga Bayern. Das sind die letzten Spiele dieses Jahr. Also ich denke, man wird mit Rose bis in die Winterpause gehen. Und dann wird man neu entscheiden. Ich finde halt, Marco Rose passt sehr, sehr gut zu Leipzig, auch mit seinem Spielstil. Und auch da muss man sagen, dass es einfach vielleicht so ist, dass man mal eine Schwächephase hat. Ne? Also Leipzig hat die letzten Jahre immer sehr, sehr gut gespielt. Klar, nie um die Meisterschaft, aber immer quasi sind sie ihren Ansprüchen gerecht geworden. Und ja, jetzt sehen sie, also auch wenn sie jetzt gerade eine Schwächephase haben, sind sie immer noch Vierter mit 21 Punkten, 5 Punkte hinter Platz 2. Okay, die Bayern sind schon ein bisschen weg, aber ich denke, es geht vielleicht eher darum, der erste Bayern-Verfolger zu sein. Und da sind sie auf jeden Fall noch im Geschäft und lass sie mal am Wochenende, unter der Woche gegen Frankfurt gewinnen und am Wochenende gegen Kiel und dann sieht es ja schon alles wieder anders aus. Und dann hast du 2 Siege eingefahren. Ja, ich glaube, bei Leipzig ist es ähnlich wie bei City. Es gibt einfach gerade eine Formkrise und manchmal kann man da auch als Trainer gar nichts machen. Es läuft einfach nicht. Und dann passiert was Unglückliches, heißt, du kriegst ein Gegentor, es geht nicht gut los, das Spiel, und dann geht der Kopf natürlich wieder an. Und so, also Fußball ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Kopfspiel. Und Leipzig ist davon genauso betroffen wie Manchester City. Und ich denke aber auch, dass Leipzig mit Marco Rose und Manchester City auch mit Pep Guardiola aus dieser Krise gehen können. Einfach weil sie schon lange im Verein sind. Und ich denke, sie haben da auch ein paar Vorschusslorbeeren. Und solange das Ziel nicht komplett in Gefahr ist, in Leipzig-Fall ist es quasi ja, sind sie aktuell sogar noch im Soll, kann man auch vertreten, wenn man eine schwächere Phase hat. Also Guardiola hat jetzt erst verlängert, den werden sie nicht entlassen. Außer er verliert jetzt quasi bis zum Winter alles. Dann sprechen wir nochmal neu drüber, aber davon gehe ich nicht aus. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen. Ich denke, es gibt einige Vereine, die was zu beweisen haben. Sei es im positiven wie im negativen Sinn. Also kann Frankfurt den Lauf zum Beispiel bis zum Winter durchhalten? Was machen die Bayern bis zum Winter? Was macht Liverpool bis zum Winter, für die es ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut läuft? Barca schwächelt auch gerade in La Liga. Können die sich wieder fangen? Aber auch genauso gut diese kriselnden Teams oder bei denen ein Fragezeichen hintersteht. Ja. Ich denke, ich werde dann schon langsam zum Ende kommen. Meine Fußballpersönlichkeit der Woche ist der junge Spieler von der AC Florenz, der zusammengebrochen ist. Und zwar, ich versuche mal kurz nochmal seinen Namen raus. Ich will nichts falsch machen. Bove heißt er. Ich will seinen Vornamen suchen. Genau, Eduardo Bove heißt der Mann, der da zusammengebrochen ist. Das ist natürlich, natürlich meine Fußballpersönlichkeit der Woche. Er ist 22 Jahre jung und ich finde es sehr erschreckend, dass das jetzt so häufig passiert. Und ich frage mich tatsächlich, woran das liegt. Also ganz ohne jetzt dafür irgendwas hinweisen zu wollen. Also ich rede davon jetzt nicht, dass die Spieler irgendwas Falsches nehmen oder irgendwas, sondern ich frage mich tatsächlich, ob das an dem Leistungsdruck liegt, den die Spieler haben, dass sie vielleicht sagen, okay, ich fühle mich nicht ganz so 100% fit, ich habe vielleicht eine leichte Erkältung, aber ich trainiere trotzdem, weil ich will meinen Stammplatz behalten, weil sie wissen, okay, gerade in jungen Jahren, es gibt hunderte gute Talente und ich muss mich erstmal beweisen. Und da stellt sich natürlich die Frage, sollte man eher Tests machen, also vor jedem Spiel einen Test machen, was natürlich was medizinische Kapazitäten natürlich total überfordern würde. Aber wie kann man dem entgegenwirken? Oder ist das vielleicht, also was sind das überhaupt für Ursachen? Also ne, ist es vielleicht auch was, was du medizinisch gar nicht vorhersagen kannst. Aber ich finde es sehr auffällig, dass in den letzten Jahren immer wieder Spieler und vor allem auch junge Spieler zusammenbrechen oder irgendwelche langfristigen Erkrankungen von sich tragen. Natürlich ist es vielleicht auch ein Thema, was medial viel mehr aufgegriffen wird. Ja, aber also gerade in diesem Fall, wir sind jetzt noch nicht in einer ultra stressigen Phase der Saison. Das war die 25. Spielminute oder so. Ja, genau, 24. Der Mann ist jung, 22 Jahre alt, wie gesagt, hat 12 Spiele gemacht dieses Jahr. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er übermäßig viel gespielt hat. So, ja, und ich finde das da irgendwie ganz erschreckend. Ja, hoffe natürlich, dass es ihm besser geht. Also ich gebe jetzt irgendwie die ersten Entwarnungen, dass er bei Bewusstsein ist und dass scheinbar alles gut ist. Ja, natürlich auch gut, dass die Inter-Spieler so schnell reagiert haben, dass alle so schnell reagiert haben wieder. Ich denke, da ist der Fußball wirklich mittlerweile so aufmerksam, dass das funktioniert. Also, dass die Spieler wissen, sobald da einer umkippt, ey, wir müssen ja aufpassen. Und dass das medizinische Personal gut ausgebildet ist, schnell da ist. Ne? Also, das dauert ja immer wenige Sekunden. Und gerade die ersten Minuten entscheiden ja bei solchen Vorfällen. Und ich denke, da ist der Fußball wirklich sehr, sehr gut. Zumindest der professionelle Fußball, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das im Amateurbereich ganz anders aussieht. Wenn das im Amateurbereich passiert und nicht zufällig ein Sanitäter oder ein Arzt am Spielfeldrand steht oder im Trainerteam ist, ja, dann dauert es halt schon mal 10 bis 15 Minuten, bis da jemand kommt. Im Idealfall weniger als 10, aber wenn man da auf einem Dorfplatz spielt, dann ist es vielleicht, also, und man Pech hat, dann dauert es eben ein bisschen länger. Ja, also, boah, ich finde es eine ganz, ganz schwierige Sache. Und ja, hoffe natürlich, dass das eine Ausnahme bleibt für diese Saison, dass er schnell wieder auf die Beine kommt, dass er, wenn er möchte, wieder Fußball spielen kann und soweit auch einfach wieder gesund wird. Genau. Dann, weil das jetzt irgendwie so ein Downer-Thema war, spreche ich noch kurz über American Football. zum Aufheben. Es lag sehr, sehr viel Schnee. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder zum Beispiel aus Buffalo gesehen habt. Die Bilds. Geht auch mal auf die Insta-Seite oder googelt, wenn ihr kein Social Media habt, googelt einfach mal Schnee in Buffalo. Das sieht immer total lustig aus. Es gibt so Zeitraffer-Videos, wo sie das Stadion vom Schnee befreien. Wo sie sehen, wie die Fans mit anpacken, wie die Fans quasi Schneebälle werfen, wie die Fans selbst ihren Platz freischippen müssen. ja, finde ich total krass, dass irgendwie da auch gespielt wird und dass das den Spielen auch keinen Abbruch tut. Na, natürlich passieren ein paar Fehler mehr und es werden ein paar mehr Sicherheitspässe gespielt und so. Aber trotzdem hat man dann immer sehr attraktive Spiele. Im Fußball ja undenkbar irgendwie, bei Zentimeter hohen Schnee. Ja, sportlich bei den Bills, die sind jetzt in den Playoffs, weil die Division der Bills sehr, sehr schlecht spielt dieses Jahr einfach. Also die Dolphins sind schwach, die Jets sind verbessert, aber nicht gut genug immer noch. Die Patriots sind schwach. Genau. Deswegen die Bills weiterhin auf einem guten Weg. Genauso wie die Chiefs und auch die Seahawks zum Beispiel. Einfach nur um Beispiele zu nennen. Raffis Falcons haben jetzt langsam ein bisschen Druck von Tampa. Die stehen, glaube ich, aktuell gleich. Das heißt, da müssen sie sich wirklich noch ein bisschen ranhalten, weil diese Division einfach sehr, sehr schwach ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der Division Zweite da weiterkommt, nicht so hoch ist. Auch dass Cincinnati Bengals weiterkommen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Ne? Die letzten Jahre immer Mitkandidat um den Super Bowl gewesen, dieses Jahr überraschend schwach. Stehen aktuell 4-8, also 4 Siege, 8 Niederlagen für alle, die damit jetzt nichts anfangen konnten. Ja, und damit ist es wirklich aktuell schwierig. Also die Steelers in der eigenen Division haben 9-3 bei noch 5 ausstehenden Spielen. Boah, muss da schon viel passieren, um die Division noch zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht. Wahrscheinlich gar nicht mehr wegen des direkten Vergleichs. Und dann kommen ja noch die besten 3 anderen Teams weiter, die jetzt nicht die Division gewinnen. Und auch da sieht es nicht gut aus. Aber wer weiß, vielleicht legen sie einen Endspurt hin. Und wenn sie aber jetzt alles gewinnen, die letzten 5 Spiele, dann haben sie vielleicht noch eine Chance. Ja, ich muss sagen, dieses Jahr bin ich, wie gesagt, nicht so drin. Wenn die Playoffs losgehen, dann vielleicht ein bisschen mehr. Und ja, dann möchte ich mich für heute verabschieden. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nenne. Muss ich mir mal noch überlegen. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hoffe, ihr habt tolle Türchen in euren Adventskalendern und vergesst nicht, dass ihr auf Spotify von 02 bis 16 auch jetzt jeden Tag einen kleinen Adventskalender habt, also noch ein Türchen mehr quasi. Hört gern rein, sind immer nur 5 Minuten, gebt uns gern Feedback, wir würden uns freuen und ja, dann hoffentlich nächste Woche wieder in Vollbesetzung. Wir hören uns und tschüss.